Letzte Woche ist der ehemalige Präsident Obama, also der amerikanische Präsident, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Virginia aufgetreten und hat eine interessante Zeitansage gemacht, die sinngemäß so etwa lautet: Es kommt irgendwann zu dem Punkt, dass du nicht mehr danach fragst, ob du diese oder jene Wähler mobilisierst, sondern es steht etwas ganz anderes auf dem Spiel, nämlich die Demokratie selbst. Wir befinden uns gerade an einem Wendepunkt, nicht nur in Amerika befindet Obama, sondern auf der ganzen Welt. Denn da draußen herrscht eine seltsame Stimmung. Es gibt eine Politik der Missgunst, der Spaltung und der Verwerfung, die durch Gruppenzugehörigkeit und Zynismus gesteuert ist. Also auf Englisch, there's a politics of meanness and division and conflict of tribalism and cynism. Aber, sagt Obama, und das muss er natürlich sagen, weil es ist ja Wahlkampf, die gute Nachricht ist, es gibt einen anderen Weg, auf dem wir zusammenstehen und die großen Probleme lösen. Die Diagnose finde ich aber auf jeden Fall spannend und irgendwie auch treffend, weil wir es ja auch in unserem Land vielfach so empfinden, eine aufgeladene Stimmung, die Menschen dazu veranlasst, gut abgefedert in ihrer Blase zu leben. Wohl wissend, dass es manchmal nur so ein kleines Reizwort braucht, und wir haben gerade so ein paar von denen gehört, um diese Wohlfühlblase platzen zu lassen. Die Beobachtung ist auch für mich als Pfarrer eine, die ich ja sehr wohl mit einer eigenen Lernkurve auch füllen kann. Ich habe, bevor ich hier nach Hannover kam, in einem Stadtviertel gelebt, einer anderen Stadt in Potsdam, wo viele Menschen des öffentlichen Lebens gewohnt haben und noch wohnen. Und man kommt ja dann so mit den Nachbarn ins Gespräch und da entwickelt sich auch manch freundschaftliches Verhältnis draus und irgendwann entsteht auch das Zutrauen, dass Leute wissen, jawohl, was hier gesprochen wird, das verlässt das Haus dann auch nicht mehr, sondern das bleibt unter uns. Und ich muss sagen, so im Nachhinein, ich hätte nicht gedacht, dass Menschen so viel anders sprechen, wenn sie sich sicher fühlen, wenn sie im privaten Rahmen dann doch manchmal eher so tastenstammelnd über ihre gesellschaftlichen oder auch politischen Befürchtungen sprechen, nachdem sie eben vielleicht noch in den Medien oder in öffentlicher Gesellschaft druckreif diese erwartbaren Floskeln abgeliefert haben, die man halt so kennt. Nach meiner Erfahrung gibt es tatsächlich ja einen himmelweiten Unterschied zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung. Frage ist aber, warum? Warum haben wir nicht mehr diese Debatten im öffentlichen Raum, die man früher noch kannte? Da probiert man sich aus, da lässt man das bessere Argument gewinnen und vertraut dem auch, dass sich das dann irgendwie durchsetzt. Und wenn das stimmt, was Obama hier diagnostiziert und Leute in einer mehr und mehr fragmentierten Gesellschaft ständig diese Befürchtung haben müssen, dass ihre Überzeugungen durch ein zynisches und nur die eigenen Interessengruppen im Blick haben, das Gegenüber dann am Ende nur Ablehnung bekommt, Abwertung, und man abgeschoben wird in eine wenig respektable Gruppe dieser Gesellschaft, dann wäre das ja auch eigentlich nicht weiter verwunderlich. Und trotzdem frage ich eben, wo liegt die Ursache dafür? Und ich glaube, wir müssen zur Ursachenforschung relativ weit zurückgehen, sprichwörtlich mit Adam und Eva beginnen. Die Geschichte steht ja auf den ersten Seiten der Bibel. Da gab es ja mal so eine Episode mit der Schlange, die kennen auch die Konfirmanden da drüben, vermute ich mal. Die Schlange kam so vorbei, hat Eva in einem schwachen Moment im Paradies abgepasst, an jedem Ort also, wo alles so schön ist, wo Eva im Einklang mit ihrem Adam lebt, mit der Schöpfung, mit dem Schöpfer, alles ist wunderbar. Gott hat ihr gesagt, hier ist alles, was du brauchst. Nehmt euch, was ihr braucht, hör auf mein Wort, es gibt zwei Bäume, von denen bitte nicht, vertrau mir und es wird dir an nichts fehlen. So die Kurzversion. Dann kam die Schlange, der personifizierte Zweifel, könnte man sagen, und fragte: Na Mensch, Eva, ob es Gott wirklich so gut mit euch meint? Na, immerhin nicht, schau dir diese tollen Früchte da an dem Baum an, die sollst du leider, leider nicht essen. Schade eigentlich für dich, nicht? Das wäre so toll, wie die aussehen. Meine Güte, die glänzen in der Sonne. Und weißt du, Eva, was diese Frucht so fantastisch macht? Sie enthält bewusstseinserweiternde Substanzen. Also kleiner Tipp, probier die mal und du wirst wissen, was gut und was böse ist. Wir ahnen, es rumort in Eva. Wäre schon irgendwie cool zu wissen, was gut und böse ist, denn Bisher kenne ich ja nur den Willen Gottes, denkt sich Eva. Das scheint ja ein Mehrwert dahinter zu stecken, wenn man dieses Gut und Böse kennt. Wir wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Eva aß von der Frucht, gab auch ihr Mann davon. Hat sie gesagt, Adam, mein Guter, nicht? Konnte der jetzt sagen, wusste ja, was gut und böse ist. Probier mal, und während sie das tun, merken sie, wie sich ihr Blick auf die Welt ein für alle Mal unwiderruflich verändert. Mit dem Wissen um Gut und Böse erwacht ihr Gewissen und sie fühlten einander gegenüber plötzlich so einen inneren Zwiespalt, den nehme ich von Sein und Sollen. So ist es und so sollte es sein. Sie fühlen sich nackt voreinander, weil sie eben plötzlich auch all das merken, was zwischen ihnen steht. Das Verhältnis zu Gott, mit dem sie bisher ungezwungen freundschaftlichen Kontakt hatten, man ging ja regelmäßig zusammen spazieren im Garten Eden, war plötzlich auch irgendwie problematisch und schwierig geworden, und Adam und Eva zogen es vor, sich in die Büsche zu schlagen, als er kam, und sich zu verstecken. Auch die Natur verändert sich plötzlich, zieht sich zurück, stattdessen kommen Dornen und Disteln dahin, wo vorher das Paradies üppig ausgeschenkt hat. Adam und Eva waren aus dem Nest der Einheit mit Gott gefallen, so könnte man es sagen. Sie kannten bisher nur den vollkommenen Willen Gottes, mit dem sie im Vertrauen zu ihrem Schöpfer verbunden waren. Und jetzt plötzlich leben sie aus dem Entweder oder von Gut und Böse. Ständig muss man überlegen, wie mache ich es? Und wenn es gut läuft, dann hat man ja eine gute Bilanz, nicht? Wo all das Gute dann irgendwie auch überwiegt. Aber jenseits von Eden scheint es, als ob jedem Guten auch stets ein wenig vom Bösen anhaftet. Der große Beipackzettel des Lebens, der hat jede Menge unerwünschte Nebenwirkungen. Und durch diese große Teilung erscheint nichts mehr ganz. In allem ist irgendwie Zerrissenheit, in allem ist etwas zu wenig. Das Gute am Schlechten ist, dass es irgendwann zu Ende ist, und das Schlechte am Guten genau das Gleiche, dass es irgendwann zu Ende ist. Der gordische Knoten gehört zu den Vertragsbedingungen jenseits von Eden jetzt immer dazu. Und diese große Teilung in Entweder-Oder, die hat ihren Ursprung, so erzählt es die Urgeschichte, im Verlust jenes Vertrauens in die Güte Gottes, in die Güte des Schöpfers, die Eva dann eben mittels der Schlange und seines Infragestellens dann zum Griff nach der Frucht animierte. Es ist der Verlust des Glaubens an die Welt, dieses Einverständnisses mit Gott, dem Mitmenschen und der Welt, der uns das beschert, was wir vielfach als Zerteilung, als ungerechte Interessenpolitik, als zynische Lebenshaltung und als unsichtbare Mauern zwischen Mitmenschen empfinden. Ja, apropos Mauern und Grenzen, wer von Ihnen von der Küste kommt, weiß das natürlich, da gibt es den Sund, den Belt. Der Öresund beispielsweise trennt Dänemark und Schweden, ich fahre da öfter mal lang. Und von diesem Wort ist auch das altertümliche Wort Sünde abgeleitet. Sünde ist nicht zu viel essen von komischen Torten, nein, Sünde ist der Abgrund, der sich da auftut, wo das Vertrauen zwischen Gott und Mensch und dann in der Folge auch zwischen Mensch und Mitmensch ausgehöhlt wird. Durch diesen Abgrund bricht sich das große Entweder-Oder-Bahn. Was um das Gute ringt, aber die ursprüngliche Einheit aus dem Willen Gottes verloren hat, nicht mehr festhalten kann und schmerzlich anerkennen muss, dass das Gute immer auch Anteile des Schlechten behält. Apropos Entweder-Oder, wer von Ihnen beim letzten Wahlsonntag dabei war, da hatten wir so eine schöne Entweder-Oder-Geschichte. Jesus mit diesem Steuergroschen, der Frage nach der Steuer. Manche erinnern sich nicht, Jesus wurde gefragt, Entweder-Oder, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen, sollen wir es nicht tun? Wie hat Jesus reagiert? Was wäre richtig, was ist gut, was ist böse? Alle erwarten eine Antwort in diesem Format. Aber Jesus hat keine dieser Optionen gewählt. Er sah sich die Kaisermünze an, wies auf das dort abgebildete Konterfei des Augustus, des Kaisers, und relativierte diese Streitfrage im Hinblick auf die Tatsache, dass wir in erster Linie nicht Ebenbilder des Kaisers sind, sondern Gottes und so auch leben sollten und ihn und seinen Willen repräsentieren. Und wer das für sich klarkriegt, wem wir eigentlich ursprünglich verpflichtet sind, für den ergeben sich auch Antworten auf Loyalitätsfragen zu den größeren und kleineren Autoritäten quasi von selbst. Jesus kommt also in dieser Frage jenseits von dieser Entweder-Oder-Spaltung. Am Anfang ist für ihn die Beziehung zu Gott, das Geborgensein in seiner Güte. Und aus diesem Vertrauen ergibt sich dann alles Weitere. Nehmen wir noch ein anderes Streitgespräch. Die Pharisäer nahmen daran Anstoß, dass die Schüler von Jesus, also die Jünger, am Sabbat beim Durchstreifen von Kornfeldern Ehren abrissen. Die waren sozusagen, wurden erwischt bei unerlaubter Erntetätigkeit. Das darf nicht sein, sagten die Pharisäer, denn schließlich ist der Ruhetag heilig zu halten. Grundsätzlich richtige Logik, nicht? Man sagt, entweder halten wir uns rigoros dran, ist ja schließlich Gottes Wille, oder aber wir nehmen unseren Gott nicht so richtig ernst und dann machen wir halt, was wir wollen. Aber interessant, was Jesus dazu sagt. Er erinnert wieder an diese vertrauensvolle Einheit mit dem Willen Gottes. Wozu ist der Sabbat da? Warum haben wir den überhaupt? Zur Erinnerung, dass wir von Gott geliebte Wesen sind. Gott hat uns nicht als billige Arbeitskräfte geschaffen, sondern um unserer selbst willen, weil er sich an uns so erfreut, wie er uns geschaffen hat. Nicht, im Englischen kann man das schön sagen, nicht, wir sind keine human doings, sondern human beings. Es geht nicht, wir leben nicht aus dem, was wir tun, sondern aus dem, was wir sind. Wir müssen uns nicht erst durch das vor Gott profilieren, was wir tun oder leisten, sondern wir sind einfach geliebt. Und Gottes Geschenk an seinen Menschen, er schafft ihn ja dann am sechsten Tage und danach ist erstmal Urlaub angesagt, Sabbat, Ruhetag. Ganz anders als bei unseren Arbeitgebern, kein Urlaubsstopp, nein, Gott sagt, hier, ich habe dich geschaffen und jetzt erstmal, wozu du da bist, ruh dich aus. Lebe vor mir, du bist Mensch, du darfst Mensch sein. Also Gott ist unglaublich großzügig und Jesus weiß nicht, dass entweder oder eines zwiespältigen Gottes, der uns gängelt, sondern es geht darum zu wissen, Gott ist gut. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht umgekehrt. Daran sollten wir uns auch erinnern, wenn gewisse gesellschaftliche Akteure das Feiertagsgebot zugunsten neuer, verkaufsoffener Sonntage gerne weiter aushöhlen möchten. Womöglich noch mit dem Gestus des Wohltäters am Arbeitnehmer. Nicht, da heißt es ja dann immer, entweder wir öffnen noch mehr die Geschäfte, damit die Verbraucher jederzeit die Möglichkeit haben einzukaufen, oder die armen Arbeitnehmer haben es nach Büroschluss ganz schön schwer, überhaupt noch irgendwelche Besorgungen zu machen. Also, das ist die Logik dahinter. Und die Frage ist, was würde hier der Blick auf die höhere Einheit des Glaubens sagen? Vielleicht, denk mal drüber nach, zu was Gott dich als Mensch geschaffen hat. Ist der Mensch als Verbraucher am besten und tiefsten charakterisiert oder gibt es möglicherweise mehr vom Menschen zu sagen? Gibt es tiefer liegende Bedürfnisse, denen wir uns zuerst widmen sollten? Nehmen wir uns noch eine letzte von diesen Entweder-Oder-Fragen vor und jetzt kommen wir zu einer wirklich kniffligen Frage, wo vielleicht auch noch mehr Herzblut bei uns drin liegt und Emotionen als in Steuer- und Feiertagsschutzfragen. Wie geht Jesus mit der Trennungsfrage schlechthin um? Jenem tragischen Ereignis, in dem alles drinsteckt, was Obama unserer Zeit attestiert. Zerteilung, Gemeinheit, Kampf, Zynismus. Die Rede ist von der Ehescheidung. Das mosaische Gesetz sah hier eine Quick-and-Dirty-Lösung vor, wonach ein Mann seiner Frau einen Scheidebrief, so eine Art fristlose Kündigung, ausstellen konnte. Jetzt haben wir übrigens wieder das Thema Altes Testament hier. Also im Alten Testament heißt es, du kannst deiner Frau fristlos kündigen, wenn, Zitat, wenn sie keine Gnade vor deinen Augen gefunden hat und du etwas Schändliches an ihr findest. Wir ahnen, dass hier eine gewisse Dehnbarkeit der Entlassungsbedingungen vorliegt und die verschiedenen rabbinischen Schulen haben darum auch wie die Kesselflicker, man könnte auch sagen wie die Anwälte gestritten, um diese Spielräume auszuloten, die hier beim Projekt, wie werde ich meine Olle los, möglich sind. Und nun wollte man auch Jesu Meinung wissen dazu. Denn immerhin ging es hier um ein Willkürinstrument von Männern, das ihnen ein erhebliches Herrschaftsrecht einräumte, das meist mit fatalen sozialen Folgen für die Frau verbunden war. Und so war wieder das Entweder-Oder auf dem Plan. Jesus, sag mal, wie hältst du es mit der Ehescheidung? Entweder eher liberal, dass ein Mann das darf, wenn er meint, Veranlassung dazu zu haben, oder nur in bestimmten Ausnahmefällen. Wir schauen uns mal an, was Jesus dazu sagt. Wir finden das im Markus-Evangelium im 10. Kapitel, relativ am Anfang des Neuen Testaments. Ich lese Kapitel 10 ab Vers 2. Und Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, hier zitiert Jesus aus dem ersten Buch der Bibel, und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. So, die Jünger hat das auch ein bisschen nervös gemacht, die fragten ihn dann hinterher, nämlich nochmal, und dann sprach er zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Ja, was bedeutet das? Wir halten erstmal fest, Jesus weiß auch, dass es Gesetze braucht, um menschliche Beziehungen zu regeln, wo die Liebe erstickt ist und sich all das Bahn bricht, was menschliche Bosheit und Herzenshärte so an Geröll dann auch mit sich schwemmt. Da braucht man auch klare Regelungen. Aber über die Bedeutung und das Wesen der Ehe wird man sich nicht dadurch klar, dass man Rosenkriegsberichterstattung macht oder irgendwelche Gesetze wälzt. Gesetze können Liebe nicht regeln, sondern der Ehe als dieser besonders nachhaltigen Liebesverpackung wird man nur gerecht, indem man zu ihrem Ursprung schaut, sagt Jesus. Zu dem Ort, wo sie von Gott genial erdacht wurde als eine Ordnung der Liebe und der Ganzheitlichkeit, wo Mann und Frau zum ganzen Menschen quasi verpackt zusammengefügt werden. Ja, wohlgemerkt, das ist das Bild, nicht in der Komplementarität. Im Gegenüber von Mann und Frau realisiert sich nach der Bibel Menschsein. Kommt der Mensch sozusagen zu sich selber. Und bei dieser Intensität von Liebe ist die Rede von der Unauflöslichkeit dieses Ehebundes kein furchterregender und überfordernder Anspruch, sondern ganz im Gegenteil, eine Verheißung von Geborgenheit, in der Menschen zu einer derart tiefen Form von Liebe überhaupt erst fähig werden. Kann man sich ja leicht klar machen, nicht? Wenn ich weiß, du gehst nie mehr weg, ich kann mich voll und ganz auf dich verlassen, ich kann auch schwach sein, kann mich fallen lassen, ich kann ganz ich selber sein, ich muss nicht immer den Alleschecker, den Alleswisser und Besserwissen und den Helden spielen, sondern ich bin so angenommen, wie ich bin. Dann ist Liebe auf einem ganz anderen Niveau möglich, weil man nie die Angst haben muss, dass es plötzlich vorbei ist. Ja, dann geht es plötzlich auch nicht mehr um patriarchale Privilegien und was der Mann will, nicht, wie in dieser Streitfrage, sondern es geht um das, was Gott will, nämlich Treue und Liebe und eine Haltung des Vertrauens, die im Grunde nicht von dieser Welt ist, sondern von der ursprünglichen, von dieser Welt, die Gott gemacht hat, bevor diese dämliche Schlange Eva den Kopf verdreht hat. Es geht also um die Einheit der Liebe in der versöhnten Verschiedenheit von Mann und Frau nach dem Vorbild, das Gott selber gegeben hat, nicht dieser unauflösliche Ehebund Gottes mit seinem Volk. Gott ist treu, der lässt sein Volk nicht fallen. Genauso soll es auch zwischen uns Menschen sein. Darum lautet der Wille Gottes, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit Gottes, könnte man sagen. Und es geht um diese Einheit, die wir ja gesellschaftlich alle schmerzlich vermissen, die auch Obama anspricht und die verloren zu haben, wir Tag für Tag in unseren Beziehungen betrauern. Aber es gibt Hoffnung. Auch dort, wo wir gescheitert sind. Denn wir haben Jesus, der Mann, der die Zerteilung des Entweder-Oder aus einer höheren Einheit mit seinem Vater im Himmel überwunden hat. An dieser Einheit können wir teilhaben, wenn wir uns an Jesus halten. Normalerweise müsste man ja sagen, wenn Gott und Mensch sich begegnen, dann geht das für einen von beiden nicht so gut aus. Gott ist heilig, der ist gerecht, der ist gut, wir aber nicht. Wir sind zwiespältige Existenzen, gefangen in diesem Entweder-Oder einer Welt voller Halbheiten und auch fauler Kompromisse. Gott und Mensch, das ist wie Feuer und Wasser. Menschen haben das zu allen Zeiten bezeugt, dass das eine kaum auszuhaltende Sache ist, wenn man Gott, dem Heiligen, dem ganzen ungeteilten Dasein in seiner eigenen Zerrissenheit begegnet. Wenn Gott und Mensch aufeinandertreffen, hat Bonhoeffer mal gesagt, muss einer von beiden sterben. Wir denken an Mose oder die Propheten, die bei ihren Begegnungen alles andere als locker reagiert haben, als ihnen Gott begegnete. Und dann Golgatha. Hier trifft Gott mit voller Wucht auf den Menschen und Gott stirbt. Der Mensch gewordene Gott hebt dieses Entweder-Oder von Gott oder Mensch auf. Am Kreuz treffen Horizontale und Vertikale unserer Welt und Gottes Welt aufeinander. Gott stirbt, damit wir leben. Und zwar versöhnt, nicht zwiegespalten. In der Gemeinschaft der Heiligen, in der Gemeinde vereint, statt zerteilt und verstreut. Aus dem ewigen tödlichen Konflikt geborgen in einen Frieden, der höher ist als alle unsere Vernunft und Erfahrung. Das ist der Plan. Ja, wie nehmen wir das heute mit? Jesus war derselben Zwiespältigkeit ausgesetzt wie wir heute. Aber es ist ihm gelungen, aus einer höheren Einheit zu leben und das Leben auch aus dieser Einheit zu begreifen. Aus der Einheit des Glaubens, des Vertrauens auf einen Gott, der diese Welt gut geschaffen hat und Gutes mit ihr im Sinn hat. Und aus eben dieser Perspektive nimmt er Kurs auf die großen Fragen, die wir ja auch haben. Wozu sind wir da? Nicht? Dann kommt diese Sache mit der Frage nach der Ebenbildlichkeit, darin der Bilder, an denen wir uns orientieren sollen. Und dann die Frage nach dem Rhythmus von Arbeit und Entspannung, Feiertag und Ruhephasen. Und zuletzt die Frage nach den Ordnungen der Liebe. Jesus hat diesen besonderen Blick auf den Ursprung der Schöpfung, weil er aus der Einheit mit dem Vater kommt. Und er ist zu uns gekommen, um uns in dieser Einheit auch unterzubringen, uns da hineinzunehmen. Und das ist es, was wir an jedem Sonntag, wo wir hier sind, im Grunde genommen neu in uns aufnehmen und sozusagen diesen Perspektivwechsel vollziehen. Wir schauen aus dem Glauben, aus der Einheit mit dem Vater auf unser Leben und merken, hier gibt es eine Perspektive, in eine Richtung, in die es sich zu gehen und zu leben lohnt. Ich hoffe, das konnte Sie ermutigen. Amen.